Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Christuskirche. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Spruch, der uns diese Woche begleiten soll, ist aus Epheser 5, der Vers 8b und 9. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Amen. Seht mir es nach, wenn ich ein bisschen durcheinander komme heute, weil ich Technik und Lektorendienst mache. Von daher werde ich ein bisschen hin und her rennen. Stört euch bitte nicht daran. Das Lied, was wir jetzt als erstes singen wollen, ist aus dem Gesangbuch, die Nummer 286, die Strophen 1 bis 3. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Bitte? Ich hoffe, ich bin jetzt etwas besser zu verstehen. Ja, Norbert? Alles klar, ich habe den Regler ein bisschen höher gedreht. Sonst gebt mir Zeichen, wenn ich zu leise bin. Danke. Die erste Lesung ist aus dem Alten Testament, der Psalm 130. Und ich würde den gern mit euch im Wechsel sprechen. Ihr findet den im Gesangbuch unter der Nummer 714. Und ich bitte euch, die eingerückten Zeilen zu sprechen. Nummer 714 im Gesangbuch der Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens.
Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, er wird dir.
Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.
Ich habe des Herrn meine Seele erhört und die Woche auf sein Sein.
Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen.
Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe ich es bei dir auf den Herrn.
Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm.
Und er wird Israel begrüßen aus allen seinen Tüten.
Amen. Ich möchte gerne mit euch beten. Wenn es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Guter Gott, in der Stille dieses Augenblicks strecke ich meine Hand nach dir aus und suche die Kraft des unerschütterlichen Glaubens. Wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, lass meine Wurzeln tief in den Boden deiner Liebe wachsen. Wenn die Winde der Veränderung wehen und die Prüfungen um mich herum stürmen, verankere mein Herz in dir, damit ich unerschüttert bleibe. Herr, erleuchte meinen Weg mit dem Licht deiner Wahrheit. Schenke mir den Mut, mich inmitten der Ungewissheit des Lebens auf dich zu konzentrieren, so wie Petrus auf das Wasser hinausging und seine Augen auf Jesus richtete. Erinnere mich in Momenten des Zweifels an deine Verheißungen, deine Güte und dein unveränderliches Wesen. Pflege in mir einen Glauben, der nicht wankt, sondern angesichts von Herausforderungen stärker wird, ein Zeugnis deiner Macht und Gnade. Möge mein Weg das Vertrauen in dich widerspiegeln, das andere dazu inspiriert, dein Gesicht zu suchen und die Hoffnung und den Frieden zu finden, die nur du geben kannst. Amen. Wir wollen nun das Lied singen, Du bist heilig aus dem Himmelwald, die Nummer 5, zweimal. Wegen der Sommerferien entfällt der Kinderteil, sodass wir direkt zur zweiten Lesung kommen. Aus dem Neuen Testament, aus Römer 8, verschiedene Verse, die Nummer 26 bis 27 31 bis 35 und 38 bis 39. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist aber selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Wir hören auf die Predigt.
Ja, vielen Dank erstmal, lieber Michael, dass du hier ohne Rollschuhe heute auskommst und den Weg vom Technikpult zum Lektorenpult und zurück immer wieder bewältigen musst und beide Rollen heute, beide Dienste erfüllst. Ja, ihr Lieben, vielleicht habt ihr es an den Liedern ein wenig gemerkt. Heute wird es um das Thema Hoffnung gehen. Naja, also jedenfalls zu so einem ganz kleinen bisschen aus diesem überreichen und übervollen Thema Hoffnung. Und da stellt man sich doch erstmal die Frage, ja, worauf hoffen wir denn eigentlich überhaupt? Und ich bin ziemlich sicher, so viele Menschen wie es gibt, so viele verschiedene Hoffnungen wird es auch geben. Denn es gibt ja ganz persönliche Hoffnungen für mich oder ich hoffe für andere. Es gibt Hoffnung für die Welt, für den Frieden, für die Freiheit. Es gibt Hoffnung hier für die Gemeinde oder für unsere Kirche. Und letztendlich gibt es natürlich unsere christliche Hoffnung auf ein ewiges Leben im Reich Gottes. Das Thema kam mir, oder lieber Michael, auch da bist du ein wenig nicht ganz unschuldig dran, am letzten Sonntag beim Predigtschnack, da kam dann von Michael so die Idee und die Frage, ja, was gibt mir eigentlich Hoffnung, wenn ich selbst gar keine Hoffnung mehr habe? Also, was trägt mich, wenn alles wegbricht? Und dieses Thema, das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, sodass wir heute eine Predigt darüber haben. Und ich falle auch gleich einmal mit der Tür ins Haus und ich biete euch eine Lösung an aus der Bibel. Michael selbst hat sie eben schon vorgelesen in unserer neutestamentlichen Lesung. Denn auch wenn unsere Hoffnung schwindet, also kleiner wird, selbst dann bleibt die zuverlässige Wahrheit von Gottes Treue doch als Fundament bestehen. Und wenn wir selbst, und das ist jetzt das wirklich Entscheidende, wenn wir selbst gar keine Hoffnung mehr haben, dann tritt der Heilige Geist selbst für uns ein. Michael, magst du einmal klicken, bitte? Ja, da passiert was. Ich lese noch mal den ganzen Vers vor, der Vers 26 aus Römer 8. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Also wenn wir selbst nicht mehr weiter wissen, dann kommt der Geist und übernimmt unsere Hoffnung und gibt sie uns wieder. Ihr habt schon gesehen, ich habe am Abendmahlstisch mal 4 Kerzen aufgestellt und manch einer würde sagen, ja meine Güte, sind wir denn schon im Advent? Nein, sind wir natürlich nicht, aber ich finde diese Geschichte, die kleine Geschichte, die ich euch nochmal vorlesen möchte, über diese 4 Kerzen so richtig passend. Kann man mich so hören? Denn ich muss hier rübergehen, aber noch was mitnehmen. Ich lese die einfach nochmal vor. 4 Kerzen brannten am Adventskranz, so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich. Verlosch, habe ich gesagt. So. Die zweite Kerze, die flackerte und sagte: Ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: Aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: Hab keine Angst, solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Und mit einem Streichholz, so geht die Geschichte zu Ende, nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an. Doch hier möchte ich diese kleine Geschichte etwas abwandeln und erweitern. Die Frage war ja, die von dir, lieber Michael, am letzten Sonntag kam: Was passiert eigentlich, wenn auch die Hoffnung erlischt? Und darüber habe ich ein bisschen was mitgebracht. Was passiert jetzt, wo auch die Hoffnung ausgelöscht ist, die Hoffnung nicht mehr da ist? Vorweg sei einmal gesagt, das möchte ich wirklich vorweg sagen, es gibt durchaus Situationen, wo eine Hoffnung nicht mehr da ist, weil es krankheitsbedingt ist. Also ich sage jetzt mal beispielsweise, gibt es depressive Erkrankungen, die einem die Hoffnung nehmen. Bitte, in diesen Situationen gilt natürlich auch alles das, was ich gleich erzählen werde, aber da ist ganz sicher auch professionelle medizinische Hilfe erforderlich. Das kann ich damit alleine nicht erklären. Aber grundsätzlich gilt für alle Fragen, wenn denn die Hoffnung erlischt. Was passiert? Hoffnung, ihr Lieben, Hoffnung braucht Freiraum. Freiraum im Herzen, denn Hoffnung ist ja wie eine zarte Pflanze. Sie benötigt Freiraum und Freiheit. So eine Pflanze würde ja eingehen, wenn sie nicht mehr genug Raum hat zum Wachsen und nicht mehr genug Licht zum Wachsen. Und genauso ist es auch mit der Hoffnung, wenn sie eingeengt wird. Also, wessen Herz voll Sorgen ist, der hat ja gar keinen Platz mehr für Hoffnung. Der kann doch nur noch verzweifeln. Und darum fordert Jesus uns ja auch zuallererst auf, zur Ruhe zu kommen. Lieber Michael, magst du noch mal klicken? Im Matthäus-Evangelium lesen wir ja: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken, damit dieses ewige Gedankenkarussell, diese ständige sich Sorgen machen, endlich erstmal zur Ruhe kommt. Und auch wir, ihr Lieben, auch wir dürfen auf Jesus schauen und wir dürfen ihn wirklich aktiv bitten, in unser Herz zu kommen, sich dort und dort für den nötigen Freiraum zu sorgen, den wir brauchen, damit Hoffnung nicht vergeht oder wieder entsteht, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Und wer sich da vielleicht dran erinnert, ich habe das schon einmal vor einiger Zeit in einer Predigt gesagt: Ich werde Jesus jeden Tag bitten, in mein Herz zu kommen. Und ich sage ihm auch jedes Mal: Bitte, nimm den großen Besen mit. Du hast hier einiges aufzuräumen. Da ist ordentlich was zu tun. Und mal losgelöst von der Bibel, auch in einer asiatischen Weisheit ist zu lesen: Wenn die Hoffnung aufwacht, legt sich die Verzweiflung schlafen. Und wir haben es hier wirklich mit zwei fantastischen Säulen unseres Glaubens zu tun. Es sind nämlich die Hoffnung, wir haben es vorhin schon ein bisschen, klang es durch, und die Wahrheit. Michael hat es uns ja, ich sage jetzt mal, vorgebetet. Hoffnung und Wahrheit gehen bei dieser ganzen Sache wirklich Hand in Hand. In einer schweren Lebenskrise, wie zum Beispiel einer schweren Krankheit, oder wenn ich einen geliebten Menschen verliere, oder wenn ich um meine Existenz Angst haben muss, weil ich vielleicht gekündigt bin, was auch immer. Da wirken die Wahrheit und die Hoffnung als psychologischer und als geistlicher Schutzschirm. Sie wirken zusammen und sie verhindern, dass ein Mensch in die Verzweiflung abgleitet. Und wenn die eigene Hoffnung schwinden sollte in solch einer belastenden Situation, dann ist das psychologisch durchaus normal. Aber wir alle sollten wissen, es ist zwar normal und die Hoffnung schwindet, aber es ist nicht das Ende. Denn unsere Hoffnung, die ist Gott sei Dank nicht auf unsere innere Gemütsverfassung aufgebaut. Also, wenn ich mich gut fühle, habe ich viel Hoffnung. Wenn ich mich schlecht fühle, bin ich nur am Verzweifeln. Nein, unsere Hoffnung ist auf den unveränderlichen Charakter Gottes aufgebaut. Und das ist das Beruhigende bei dieser Geschichte. Denn Gottes Wahrheit, die ist da, seine Treue, seine Verlässlichkeit, die korrigiert nämlich alle die Anfechtungen, die wir in einer solchen Lebenskrise erleben. Und da sind wir besonders anfechtbar. Denn wenn diese Lebenskrise zu dir flüstert, du bist völlig allein, dann setzt die Wahrheit dagegen. Sei gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Magst du uns das auch noch vor Augen führen, Michael? Da ist es. Denn wenn deine Gefühle sagen, ey, Gott hat mich verlassen, dann verweist die Wahrheit doch darauf, dass uns nichts, aber auch gar nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Klickst du noch mal bitte? Wir haben es vorhin gehört. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. So Paulus im Römerbrief. Denn Gottes Wahrheit, Gottes Treue, Gottes Verlässlichkeit, die wird dadurch in uns Menschen gegenwärtig. Diese Wahrheit Gottes, die gibt Sinn, die stiftet Sinn im Chaos der Krise und sie macht uns dadurch ganz deutlich, da kann ich mich drauf verlassen, das ist nicht das Ende, auch wenn es eine schlimme Krise ist. Denn diese Wahrheit Gottes, diese Verlässlichkeit, die bildet ein Fundament, auf das unsere christliche Hoffnung aufgebaut ist. Also nicht auf meinem gerade momentanen Gefühl, die ich habe, sondern auf dem Fundament Gottes, ist auf Gottes Wahrheit ist unsere christliche Hoffnung aufgebaut. Magst du noch mal klicken, bitte? Und Paulus schreibt im 1. Korinther, da an einen anderen Grund kann niemand legen, als den Grund, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ein besseres und stärkeres Fundament können wir eigentlich gar nicht haben. Und an dieser Stelle möchte ich die Predigt einmal unterbrechen und wir singen gemeinsam das Lied »Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht«. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 354 und wir singen die Strophen 1 bis 3. Ja, ihr Lieben, Gott hört dein Gebet. Das ist diese Treue, dieses Fundament, was aus der Wahrheit entsteht, aus Gottes Wahrheit, aus Gottes Zuverlässigkeit. Das ist das, was ich meinte. Und weil Gottes Zusagen, die er zu Menschen getroffen hat in der Vergangenheit, immer wieder wahr waren, da erwächst daraus eine Hoffnung für die Zukunft. Eine Hoffnung, die zu einem unerschütterlichen Anker der Seele wird. Lieber Michael, klickst du noch mal bitte. Im Hebräerbrief ist das verankert. Die Hoffnung ist für unser Leben wie ein sicherer und fester Anker. Dieser reicht hinein bis ins Innerste des himmlischen Heiligtums, den Raum hinter dem Vorhang, also das Allerheiligste, dort, wo Gott persönlich anzutreffen ist. Und mit Jesus Christus hat Gott uns eine Hoffnung geschenkt, die lebendig ist. Und noch ein Klick bitte. Im Petrusbrief heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ihr Lieben, ihr merkt, es ist nicht ein Predigttext, den wir hier Vers für Vers nacheinander haben, sondern es sind viele, viele einzelne Stellen aus der Bibel, die uns die Hoffnung geben, die uns die Hoffnung nicht schwinden lassen. Und das sind nur wenige, die ich hier zitiere, das gibt viel, viel mehr. Und wenn wir in so einer Lebenskrise sind, da ist es sehr hilfreich, einmal den Blick zu heben, sofern wir dazu in der Lage sind. Denn dann sehen wir die Wahrheit Gottes, die Wahrheit des ewigen Lebens und schauen damit hoffnungsvoll über unsere aktuelle Bedrängnis hinaus. Wir gucken mal ein bisschen weiter über den Tellerrand. Und diese begründete Hoffnung, die schenkt uns dann die Kraft zum Weitermachen. Aber wenn wir selbst nicht mehr in der Lage sind, über den Tellerrand unseres Herzens schauen zu können, wenn also unsere ganze Hoffnung bereits geschwunden ist, in dem Moment, dann tritt der Heilige Geist für uns ein. Und er ist es, der unseren Blick wieder über den Tellerrand unseres Herzens hinaus auf Jesus Christus lenkt. Weg von unseren Sorgen, von unseren Nöten, von unseren Bedrängnissen, um wirklich Jesus wieder zu sehen. Denn Jesus Christus, er ist die Wahrheit in Person. Im Johannesevangelium lesen wir: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Magst du noch einmal klicken, bitte? Und Jesus Christus selbst hat es seinen Jüngern und damit natürlich auch uns zugesagt: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, also die Zuverlässigkeit, wird euch befreien. Das ist so, wie wenn er persönlich mit dem Besen in unserem Herzen rumfuchtelt, um das mal so ein bisschen platt auszudrücken. Und diese Wahrheit, diese Zuverlässigkeit, diese Treue, auf die wir uns wirklich verlassen dürfen, die wird uns von allem befreien, was uns die Hoffnung nimmt, damit wir wieder durchatmen können, damit wir wieder Freiraum haben. Und unser Kirchenvater John Wesley, der lehrte, dass Gottes Geist ja bereits in uns wirkt, noch bevor wir es vielleicht spüren oder es glauben können. Wesley nannte das die vorlaufende Gnade. Auch dann, wenn wir nicht mehr hoffen können, dann tritt ja der Heilige Geist für uns ein und er hofft für uns. Magst du noch einmal klicken? Kennen wir schon. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Und ihr Lieben, ich schaue ja auch immer gerne auf Jesus. Was ist mit ihm passiert? Was wissen wir über ihn? Denn selbst wenn Jesus die Hoffnung verlor oder sie schwand, dann ging er ins Gebet zu Gott. Ja, er hat häufig zu Gott gebetet, wie wir es in der Bibel lesen können, vielfach auch aus anderen Gründen, aber auch, weil ihm die Hoffnung verloren ging. Und ich denke da ganz besonders an die Gebete Jesu im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, kurz vor seiner Kreuzigung, wo er selbst gefleht hat: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und wo er selbst ins Gebet zu Gott ging und dort Hoffnung bekam für seinen weiteren Weg. Und wenn die Kerze der Hoffnung erlischt, dann kommt der Heilige Geist und zündet sie wieder an. Und hier ist die Wahrheit wieder ins Spiel gekommen, denn Gott ist treu, Gott ist wahrhaftig und er hält alles das, was er versprochen hat. Und an der Kerze Hoffnung entzünden sich wieder die anderen Kerze. Frieden, Glaube, Liebe. Amen. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Lied. Es wird wieder über den Beamer angezeigt. Ich bin bei dir. Es steht im Himmelweit unter der Nummer 211. Wir singen die Strophen 1 bis 3. möchte auch erstmal noch eine Kerze anzünden und Anita bitten, auch noch ein bisschen da stehen zu bleiben. Und zwar ist das eine Kerze, eine Bitte. Wir haben gestern die Nachricht bekommen, dass mein Schwager, unser Schwager Matthias, in die Klinik gebracht werden musste. Und wenn es alles so ist, wie es berichtet wird und wie es festgestellt wurde, wird es sich um einen Herzinfarkt gehandelt haben. Und ich bitte dich, Gott, sei du bei ihm, sei du bei den Ärzten, führe du die Hand. Ich weiß nicht, ob er schon operiert wurde oder ob das alles noch passieren wird. Auf jeden Fall sei du bei ihm und lass ihn auf dich hoffen. Amen. Ich möchte mit uns beten und wem es möglich ist, bitte ich, sich dazu zu erheben. Guter und barmherziger Gott, es ist einfach wunderbar, wieder zu erfahren, dass deine Wahrheit dafür da ist und unsere Hoffnung nie versiegen lässt. Unsere Hoffnung, dass wir nie aus deiner Nähe gerückt werden, sondern immer in Beziehung zu dir bleiben. Und ich durfte es in den letzten Tagen sehr, sehr deutlich spüren. Als mit diesem Gottesdienstteam es so gar nicht werden wollte und dann plötzlich Menschen in den Mittelpunkt rückten, die hier mitmachen, die mithelfen, die dazu beitragen, dass dieser Gottesdienst ein schöner Gottesdienst wird. Dass wir eine schöne Musik haben, dass wir auch den Ton über die Technik bekommen. All das gibt wirklich immer noch wieder Hoffnung und all das ist etwas, worauf wir zurückblicken dürfen. Du, Herr, bist derjenige, der uns die Hoffnung gibt. Und so hoffen wir auch, dass die anderen drei Kerzen, der Frieden, der Glaube und die Liebe, immer wieder in unseren Herzen brennen und dass wir als Christen, als Nachfolger deines Sohnes Jesus Christus, immer wieder diese Kerzen entzünden können, auch in den Herzen anderer Menschen, damit irgendwann einmal wirklicher Friede auf Erden eintreten kann. Und das Ganze legen wir in das Gebet hinein, das dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen bitte die Plätze wieder ein. Und haben nun unser letztes Lied. Aus der Zwiebel wird die Blume, wie angeschlagen im Gesangbuch unter der Nummer 661. Wir singen die Strophen 1 bis 3 und sammeln dabei unsere Kollekte ein. Und wer hier online zugeschaltet ist, hat natürlich auch die Möglichkeit, eine Kollekte, eine Gabe für unsere Gemeinde zu geben. Nutzt einfach den Überweisungsweg dafür. Vielen Dank. den Segen, danke. Ich suchte das Mikro, aber egal. Ja, ihr Lieben, ich bitte euch noch einmal, euch zum Segen zu erheben. Der Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle auch dich in deinem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll deine Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören auf das Nachspiel.